Lese aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 2, die Verse 25 bis zum ersten Teil des Verses 28. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Unser Gott und Vater, wir möchten dich jetzt bitten, dass du zu uns redest durch dein Wort. Sprich bitte uns allen, jedem Einzelnen ins Herz, ins Gewissen und in den Verstand. Amen. Setzt euch bitte. Ob ich das hier hinkriege. Ah, so. Wir machen also weiter im Lukas-Evangelium. Das ist ja fast immer so, wenn ich hier vorne stehe. Ich hatte mir ja vorgenommen, bis zur Rente das Lukas-Evangelium mit euch durchzumachen. Hängt jetzt davon ab, wie oft ich drankomme. Aber wir sind immerhin schon im zweiten Kapitel. Eigentlich wollte ich heute nur zwei Verse als Predigtext nehmen, Verse 25 und 26. Aber dann habe ich mich entschieden, den Predigttext doch zu verdoppeln und wir gehen jetzt also bis zu dem Vers 28. In Jerusalem, da war also ein Mann namens Simeon. Simeon, das ist eigentlich die Langform von dem Namen Simon. Und Simon, auch Simeon, war ein recht häufiger Name damals. Einen ganz bekannten Simon kennt ihr alle. Wer fällt euch da ein? Petrus, genau, der hieß eigentlich Simon. Petrus hat er später dann als Namen von Jesus hinzubekommen. Petrus, was eigentlich heißt der Fels oder eigentlich der Felsblock, nicht der große Fels, das ist Jesus. Der große Fels Petra, auf den Jesus auch seine Gemeinde bauen will, das ist er selbst. Und Petrus, der Petros im Griechischen, das ist ein kleiner Felsblock, ein Abglanz des Herrn. Ja, Simon Petrus, genau. Und der Simeon, der hat eigentlich den gleichen Namen, der Simeon hier. Auch im Alten Testament kam das häufiger vor, dieser Name. Und von dem heißt es jetzt, dass er gerecht und gottesfürchtig war. Und er war vom Heiligen Geist erfüllt. Ist das nicht was, was wir uns alle wünschen? Dass es das auch mal von uns heißen würde? Möchtest du nicht auch gerecht und gottesfürchtig genannt werden? Wenn Menschen das schon von dir sagen, na dann dringt das nach außen. Und es heißt, er war vom Heiligen Geist erfüllt. Vielleicht ist das die Voraussetzung dafür. Vielleicht ist er deswegen gerecht und gottesfürchtig, weil er vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und er wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Christus war noch nicht da. Israel, der gläubige Überrest in Israel, der wartete auf den verheißenen Messias, der an so vielen Stellen im Alten Testament der damaligen Bibel des jüdischen Volkes vorhergesagt wurde. Und auch dieser Simeon wartete. Er wartete nicht nur, so wie alle einfach warteten, ja, der ist noch nicht da. Er wartete sehnsüchtig. Und wir heute als christliche Gemeinde, du, ich, worauf warten wir denn? Im Grunde doch genau auf das Gleiche, auf die zweite Ankunft des Herrn. Das ist das, worauf wir Christen zugehen, auf das zweite Kommen Jesu. In der Bibel heißt es, zur Entrückung seiner Gemeinde. Wartest du sehnsüchtig darauf? wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist? Drängt nicht dich der Geist dann dazu, auf das zweite Kommen sehnsüchtig zu warten? Der Herr will Israel, und wir können heute sagen, uns Trost und Rettung bringen. Ihr Lieben, wenn ihr mal so guckt in die Nachrichten, wenn ihr mal guckt in die Welt, was ist da los? An Naturkatastrophen, an Religionskriegen, an religiösem Fanatismus, an Vertreibung, an Verfolgung, an Christenverfolgung. Wir haben auch hier in Neuwulmsdorf einige, die fliehen mussten aus ihrem Land. Was ist da los in dieser Welt? Aber Jesus Christus will Trost und Rettung bringen. Wartest du sehnsüchtig auf seine Wiederkunft? Dem Simeon hat der Heilige Geist etwas offenbart, heißt es in Vers 26. Dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. Wow. Ich weiß nicht, ob jemand von euch auch diese Offenbarung hat. Ich vermute eher nicht. Aber Christus kann jederzeit wiederkommen. Mit dieser Sehnsucht, mit diesem Glauben sollen wir unser Leben gestalten. Wirst du vom Heiligen Geist in deinem Leben so geführt wie dieser Simeon? In Vers 27 lesen wir, an diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Hast du das schon mal in deinem Leben erlebt, dass dich der Heilige Geist irgendwo hinführt? Oder gehst du einfach so dahin, wo du es dir gerade so vorgenommen hast, heute zum Einkaufen, zur Arbeit? Wer bestimmt das eigentlich in deinem Leben, wo du hingehst? Betest du um die Lenkung, um die Führung des Heiligen Geistes? Maria und Josef kamen in den Tempel. Wir hatten davon schon vorher gelesen in den Abschnitten, die wir vor einigen Wochen schon mal besprochen hatten. Sie gehen zu dem Tempel, um das Gesetz zu erfüllen an Jesus. Und der Heilige Geist hat Simeon dahin geführt, so dass er dort war, als Maria und Josef kamen mit Jesus. Und das, was dann kommt, das gucken wir uns dann in der nächsten Predigt an. Simeon erkennt den Christus, den Gesandten des Herrn, in diesem Baby. Aber der Heilige Geist lenkt ihn und der Heilige Geist zeigt es ihm. Ich möchte diese vier Verse, die wir jetzt hier gelesen haben, als Anlass nehmen, über den Heiligen Geist zu sprechen. Den Rest der Predigt jetzt. Und wir befinden uns in dieser Zwischenzeit. Thomas sagte es schon, zwischen der Himmelfahrt, der Auferstehung und der Himmelfahrt Christi und der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Ich weiß nicht, ob Carsten darüber predigen wird nächsten Sonntag zu Pfingsten, aber wir gucken uns schon mal ein bisschen an, was der Heilige Geist so gemacht hat. Vor Pfingsten und nach Pfingsten. Ich werde eine ganze Menge Gott selber sprechen lassen gleich und gar nicht mehr so viel selbst sagen. Ich möchte viele Bibeltexte euch vorstellen, wo vom Heiligen Geist die Rede ist. Und mein Gebet ist, dass Gott, dass der Heilige Geist durch diese Texte zu euch spricht. Ich habe gerade letzte Woche gehört, es gibt einen sehr berühmten Physiker, ich bin ja auch Physiker, wie die meisten wissen, Michael Faraday, der hat den Elektromagnetismus quasi entdeckt. Ja, Faraday'scher Käfig, in dem man sicher ist vor Blitzeinschlag. Ja. Michael Faraday war einer der berühmtesten Physiker der Geschichte der Naturwissenschaften sozusagen. Der war auch Christ und der gehörte einer Kirche an. Da bestanden die Predigten nur aus dem Vorlesen aus der Bibel. Könnt ihr euch das vorstellen? Warum haben die das so gemacht? Weil die gesagt haben, uns ist das Risiko zu groß, wenn wir da anfangen zu interpretieren, dass wir was Falsches reindeuten. So haben die nur das Wort Gottes vorgelesen. Das mache ich heute nicht ganz so extrem. Ich werde ein bisschen was auch zu den Texten sagen, die ich vorlese. Aber im Grunde genommen, lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Wenn hier von der Kanzel die Bergpredigt Jesu vorgelesen wird, muss man da noch viel mehr zu sagen? Das hat Jesus gepredigt. Wenn ihr das hört, dann hört ihr Jesus. Ich wünsche mir, dass es euch auch so geht wie mir, dass das Wort Gottes doch immer das Kostbarste ist an einer Predigt. Und je mehr wir davon haben, umso besser. Der Heilige Geist vor Pfingsten. Ich habe die Predigt zweigeteilt. Erstmal gucken wir uns an, was von dem Heiligen Geist vor Pfingsten gesagt ist. Und im zweiten Teil, was vom Heiligen Geist nach Pfingsten gesagt wird. Und das hat auch uns, mir und dir persönlich viel zu sagen. Und was vom Heiligen Geist an Pfingsten gesagt wurde, und das macht vielleicht Carsten nächsten Sonntag, das weiß ich nicht, konnte nicht mit ihm sprechen vorher. Oder habe es versäumt, so muss ich sagen. Der Heilige Geist vor Pfingsten, das fängt ganz früh an. Das sind die ersten Verse der Bibel. Ich habe mal Genesis geschrieben, ja, statt 1. Mose. Das ist das griechische Wort Genesis, so heißt das. Im Griechischen, das erste Buch Mose heißt Genesis, am Anfang, die Schöpfung sozusagen. Im Hebräischen Bereshit, am Anfang, so fängt die Bibel tatsächlich an. Ich lese mal die ersten vier Verse, womit die Bibel anfängt. Und ich lese aus der Neues Leben Bibel alle Texte, die ich jetzt heute vorlese. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde. Finster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen. Und es entstand Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Dann trennte er das Licht von der Finsternis. Ich weiß nicht, wie gut man die Bibel kennen muss, um das zu erkennen, was hier zu erkennen ist. Ich habe das unterstrichen. Gott, Geist Gottes, sprach Licht. Gott, das ist klar, das ist der Vater. Der Geist Gottes, das ist der Heilige Geist. Und das Wort Gottes, das auch das Licht ist. Wer ist das? Jesus. Da soll einer sagen, die Dreieinigkeit stünde nicht in der Bibel. Nein, vielleicht nicht als Wort, aber wir sehen sie schon in den ersten Versen. Das noch ein bisschen deutlicher zu machen, gucken wir uns jetzt den Anfang, die ersten Verse des Evangeliums nach Johannes an. Johannes Evangelium, Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Da heißt es, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm. Und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit. Und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Seht ihr die Parallelen? So wie das Evangelium anfängt und so wie das Alte Testament, wie die Bibel anfängt? Hier ist klar, das Wort ist Jesus. Von ihm ist die Rede, er. Und er hat geschaffen, das Wort hat geschaffen. Durch Jesus hat Gott alles ins Dasein gebracht. Und in Vers 4, das Leben selbst war in ihm. Wir werden in späteren Texten noch merken, das Leben ist der Geist, kommt durch den Geist. Das ist der Heilige Geist. Ein paar Verse weiter heißt es im Johannesevangelium, der das wahre Licht ist, ab Vers 9, der das wahre Licht ist, das alle Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Wow. Wenn ihr das mal auf euch wirken lasst. Dreht sich alles um Jesus. Alles. Im Evangelium nach Johannes in Kapitel 3 lesen wir eine interessante Begebenheit. Dort heißt es ab Vers 1, eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit? Rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist Gottes geboren werden. Jetzt muss ich doch etwas erklären. Warum ist denn hier von Wind die Rede? Im Hebräischen, die Sprache, in der das Alte Testament zu 99,9% geschrieben ist, im Hebräischen ist das Wort für Geist Ruach. Und das Wort für Wind ist Ruach. Ein und dasselbe Wort heißt Geist und heißt Wind, auch Hauch. Vielleicht erinnern sich manche von euch, die die Bibel gut kennen, an diese Begebenheit, wo Elia in dieser Höhle ist, auf dem Felsen, auf dem Berg. Und er hört den Wind, den kräftigen Wind. Da war Gott aber nicht drin. dem leisen Hauch war er. Und auch dort dieses Wortspiel mit Geist und Wind. Und das Interessante ist, das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben. Und im Griechischen ist das genauso. Das Wort für Geist, Pneuma, und für Wind ist auch ein und dasselbe. Ist das nicht schön, wie Gott das gelenkt hat? Beide Sprachen, in beiden Testamenten, nur ein Wort haben für Geist und für Wind. Und darauf spielt Jesus hier an in Vers 8. Der Wind weht, wo er will. Und jeder, der das gehört hat, im Griechischen oder auch im Hebräischen, der hört gleich mit, der Geist weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Ihr Lieben, das ist ein Geheimnis für uns. Das bleibt auch ein Geheimnis. Aber dass es passieren muss, das steht fest. Sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen und nicht in das Reich Gottes kommen. Jesus hier klar gesagt. Das sind nicht meine Worte. Das spricht unser Herr. Und er spricht auch im Johannesevangelium in Kapitel 14, den Versen 15 bis 18, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Hier kündigt Jesus also das Pfingstereignis an, wo der Heilige Geist von Jesus quasi aus dem Himmel in seine Gemeinde gegeben wird. Und in dem Heiligen Geist ist Jesus da. Es geht sogar noch weiter. Er sagt sogar in Kapitel 16, Verse 7 bis 9, ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom bevorstehenden Gericht überzeugen. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Wenn ihr zu Hause andere Bibelübersetzungen lest, dann werdet ihr vielleicht da andere Worte als Ratgeber lesen. Dieses Wort, was Jesus hier benutzt, kann mit mehreren anderen deutschen Worten übersetzt werden. Es kann heißen Ratgeber, es kann heißen Beistand, es kann heißen Tröster. Das sind alles verschiedene Bedeutungen desselben Wortes im Griechischen. Also ihr könnt auch über diese Begriffe, auf diese Begriffe stoßen. Tröster ist übrigens auch eine Übersetzungsmöglichkeit. Wer erinnert sich an den Anfang der Predigt? Auf was hat Simeon gewartet? Auf den Trost Israels. Den Trost und den Erretter. Die Errettung kommt durch Jesus Christus. Der Trost kommt durch den Heiligen Geist. Er ist der Tröster. Und Jesus sagt, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, dann werde ich euch diesen Tröster, diesen Ratgeber, diesen Beistand senden. Jetzt kommen wir zu Matthäi am Letzten. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, den Ausdruck? Den Auftrag an die Jünger, bei seiner Himmelfahrt. Matthäus Evangelium, Kapitel 28, die Verse 16 bis 20. Dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an. Aber einige zweifelten immer noch. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Zu allen Völkern zu gehen und sie zu Jüngern zu machen, das ist unser Auftrag. Das lateinische Wort, glaube ich, dazu ist Mission. Deswegen reden wir von Mission und von Missionaren. Das ist der Auftrag. Macht sie zu Jüngern. Tauft sie. Und hier haben wir wieder diese, ich sage es mal in Anführungszeichen, Dreieinigkeit. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das tun wir auch bis heute. Und lehrt sie. Viele Leute möchten heute nicht mehr so gern was von Lehre hören. Es gehört dazu. Dazu hat Jesus uns beauftragt. Lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Natürlich wissen wir, die Errettung kommt allein aus Glauben, nicht aus dem Halten von irgendwelchen Geboten. Aber wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen. Jesus legt großen Wert darauf, dass wir tun, was er gesagt hat. Er hat das doch nicht in den Wind gesagt. Pfingsten lassen wir aus und reden jetzt darüber, was der Heilige Geist nach Pfingsten getan hat und immer noch tut. Und jetzt wird es persönlich. Jetzt müsst ihr nochmal gut aufpassen, denn jetzt seid ihr angesprochen. Ich auch. Weil Gott, Jesus und der Heilige Geist haben uns etwas zu sagen, haben uns etwas mitzugeben für unser Leben, für unser Verhalten in dieser Welt, für unseren Alltag. Wir sind nicht nur Christen am Sonntag. Wir sollen Christen an jedem Tag sein und auch Zeugen sein. Ich wünsche mir das von mir, du dir vielleicht von dir auch, dass die Menschen erkennen, dass ein Gerechter, ein Gottesfürchtiger, der vom Heiligen Geist geführt wird, so wie es von Simeon hieß. Paulus, den hat sich Jesus ausgesucht als großen Lehrer der Christenheit. Er ist vom Christenverfolger, vom Saulus, durch die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn auf dem Weg nach Damaskus, von einem erbitterten Christenverfolger zu einem der glühendsten Christus-Nachfolger geworden. Ihn hat sich Jesus ausgesucht als Apostel, um die Gemeinde zu lehren. Von ihm werden wir jetzt gleich einiges lesen aus den Briefen, die er geschrieben hat. Wisst ihr, die 11 Jünger, wir hatten ja eben gelesen, es waren nur 11 Jünger. Der Judas hatte sich umgebracht. Er ist mit dieser Schuld nicht fertig geworden, dass er Jesus verraten hat. Es waren nur noch 11. Aber die Vollzahl der 12 musste wiederhergestellt werden. Das war allen klar, als sie in diesem Obersaal nach der Kreuzigung, ja auch nach der Himmelfahrt schon, zusammen waren. Und was haben sie gemacht? Ganz alttestamentlich haben sie ein Verfahren gewählt, um den 12. zu bestimmen. Na, wer weiß es? Was haben sie getan? Gelost. Die Priester im Alten Testament, der Hohepriester, der hatte in seinen Taschen hier, in seinem Gewand, Lose. Die Ummim und die Tummim, habt ihr vielleicht schon mal gehört, so hießen die. Das war ein übliches Verfahren, den Willen Gottes zu erfragen, durch Losen. Das haben die auch noch gemacht, um den Zwölferkreis wieder voll zu machen. Aber Gott wollte es anders. Wir müssen nicht mehr losen. Jesus hat den Heiligen Geist geschickt als Ratgeber in die Gemeinde. In dich hinein. Er wohnt in dir und in mir, wenn du Jesus nachfolgst. Der Heilige Geist soll es bestimmen. Und so musste Jesus das quasi ein bisschen korrigieren. Den sie als Zwölften ausgewählt haben. Er verurteilt das auch nicht, aber Jesus selber kommt nochmal auf die Erde und begegnet dem Paulus, dem Saulus damals noch, auf der Reise nach Damaskus. Und so macht er ihn zu dem großen Lehrer der Gemeinde, von uns. Und jetzt hören wir mal, was Paulus zum Beispiel geschrieben hat in dem Galaterbrief, Kapitel 5, Verse 22 bis 26. Da schreibt der Paulus: Wenn dagegen der Heilige Geist, und hört mal, das gilt dir und mir, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Ich wünsche mir das für mein Leben, für euer Leben, dass der Heilige Geist diese Früchte in unserem Leben wachsen lässt. Das ist eine Herausforderung. Daran können wir auch immer mal wieder unser Leben und unser Verhalten und unser Wesen überprüfen, ob es denn vom Heiligen Geist bestimmt ist. Sein Leben gekennzeichnet von Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Aber ihr Lieben, ich bin auch so froh, dass da steht, der Heilige Geist lässt diese Frucht in uns wachsen. Das nimmt ein bisschen Last von den Schultern. Soll aber nicht zur Entschuldigung dienen. Aber es nimmt ein bisschen Last von den Schultern. Wir haben zwei Apfelbäume bei uns im Garten. Sieht nicht so aus, als wenn die jeden Tag so: Ich muss Frucht wachsen lassen. Verkrampft. Anstrengend. So braucht unser christliches Dasein auch nicht sein. Wo wir vielleicht von unserer Natur, von unserem Wesen jetzt nicht die besten Anlagen mitgekriegt haben. Vielleicht bist du cholerisch. Vielleicht bist du eigentlich ein ganz grummeliger Charakter und nun mal nicht so freundlich und sanftmütig. Da hat Gott sicher auch ein Erbarmen. Jeder fängt auf einem unterschiedlichen Niveau an. Wir fangen nicht alle auf dem gleichen Niveau an. Aber was der Heilige Geist machen möchte, diese Frucht wachsen lassen. Manche kommen vielleicht schon mit so großen Äpfeln auf die Welt, die wachsen dann noch größer. Halleluja. Bei manchen ist vielleicht nur ganz, ganz wenig zu sehen. Da müssen wir auch als Glieder am Leib Christi, als Mitgeschwister in der Gemeinde Verständnis haben. Aber worauf es ankommt, ist, dass es wächst. Dass auch bei einem Choleriker die Sanftmut wächst. Dass da ein Wachstum in diesen Früchten des Geistes zu erkennen ist. Da wollen wir doch für beten. Da wollen wir doch dranbleiben, dass der Heilige Geist diese Gelegenheit in uns hat. Ich gehe übrigens die Briefe jetzt durch, so wie sie chronologisch geschrieben worden sind. Nicht in der Reihenfolge, wie sie in der Bibel stehen, sondern ihr wisst ja, ich habe draußen mal so einen Bibelleseplan hingelegt, wo das auch chronologisch einsortiert ist im Neuen Testament, in die Apostelgeschichte, wann man davon ausgeht, dass die Briefe geschrieben wurden. In dieser Reihenfolge habe ich die jetzt mal angeordnet. Also angefangen eben mit dem Galaterbrief. Ich lese jetzt nicht aus allen Briefen, ne? Ich will ja auch irgendwann noch zum Ende kommen. Wir sind jetzt beim Thessalonicherbrief. Der erste Brief an die Thessalonicher, Kapitel 5, und ich lese die Verse 16 bis 22. Paulus schreibt das also wieder. Mit der Freude hat er es. Das scheint was Wichtiges zu sein im Leben der Christen. Seid immer fröhlich. Hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeglicher Form. Ganz genau in der Mitte von diesem Abschnitt steht, unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Das ist auch der Grund, warum ich diesen Abschnitt rausgesucht habe. Offensichtlich kann man das. Ja? Paulus muss uns auffordern, tut das nicht, aber offensichtlich kann man das. Offensichtlich kann man den Heiligen Geist unterdrücken im eigenen Leben. Tja, und dann kommen natürlich auch nicht die Früchte des Heiligen Geistes. Dann wächst da nichts. Dann später schreibt Paulus in dem ersten Brief an die Korinther, also die Gemeinde in Korinth, in Kapitel 2, die Verse 10 bis 13, wir dagegen wissen darum, also warum wisst ihr jetzt nicht, weil das lese ich nicht, was davor steht, wir dagegen wissen darum, weil Gott es uns durch seinen Geist offenbart hat. Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Einen Blick. Niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst, der in ihm ist. Und niemand kann Gottes Gedanken erkennen, außer der Geist Gottes. Und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Um euch dies zu sagen, verkünden wir nicht Worte menschlicher Weisheit, sondern Worte, die der Geist uns gibt. Und wir deuten geistliche Dinge für Menschen, die sich vom Geist leiten lassen. Wenn euch manches unverständlich, schwierig vorkommt in Predigten, in Bibelstunden, im Hauskreis, im Lesen der Bibel, dann bittet doch um eine größere Erfüllung mit dem Heiligen Geist und unterdrückt den Geist in euch nicht, sodass er eben auch die Fülle in euch bringen kann. Denn Paulus schreibt hier, wir deuten geistliche Dinge für Menschen, die sich vom Geist leiten lassen. Menschen, die sich nicht vom Geist leiten lassen, verstehen diese geistlichen Dinge nicht. Und wenn du viele geistliche Dinge nicht verstehst, dann bitte darum, dass der Heilige Geist dich erfüllt und dir das Verständnis schenkt. Aber sag nicht, dass das alles so kompliziert ist, was da von der Kanzel gepredigt wird oder in der Bibelstunde besprochen wird. Gott möchte, dass du es verstehst. Auch wenn wir nicht alles verstehen können, wie hieß es in dem Text? Einen Blick in Vers 10, selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes werfen. Auch wenn wir nicht alles verstehen, aber eine Ahnung bekommen, das kann der Geist auch dir vermitteln und dir und mir. Dass wir einen Blick hineintun können. Im gleichen Brief, in Kapitel 3, Vers 16, schreibt Paulus: Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Das ist ein Anspruch an dich, an dein Leben, auch an den Umgang, den du mit dir, mit deiner Seele, mit deinem Geist und mit deinem Körper hast. Ihr seid der Tempel Gottes und der Geist Gottes wohnt in euch. Im zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 1, Verse 21 und 22, schreibt Paulus: Gott allein befähigt uns und euch, fest für Christus einzustehen. Er hat uns einen Auftrag erteilt und bestätigt, dass wir zu ihm gehören, indem er uns den Heiligen Geist ins Herz gab. Dieser ist eine Sicherheit für alles, was er uns noch schenken wird. Manche Bibelübersetzungen übersetzen da auch mit Unterpfand, eine Art Angeld. Wir haben den Heiligen Geist und damit quasi so das Pfand. Wir bekommen auch noch mehr. Etwas später schrieb Paulus an die Gemeinde in Ephesus, in Kapitel 1, die Verse 13 bis 14. Und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Kommt euch bekannt vor, ne? Fast das Gleiche hat er ja in anderen Worten eben auch an die Korinther geschrieben. Scheint also wichtig zu sein. Wer an den Glauben gekommen ist, an Jesus Christus, hat den Heiligen Geist bekommen. Punkt. Ist versiegelt, heißt es hier, mit dem Geist. Punkt. Und der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass wir auch alles Weitere noch bekommen werden. Könnte man jetzt über vieles reden, mache ich aber nicht. Geistesgaben, naja, und nicht zuletzt, dass der Herr uns mit sich nimmt zur Hochzeitsfeier des Lammes, dass wir sagen so schön in Anführungszeichen, in den Himmel kommen. Ja, auch das. Der Heilige Geist ist das Siegel dafür, die Bestätigung in uns, dass das so passieren wird. In Kapitel 4 vom Epheserbrief, Verse 29 bis 32, da schreibt Paulus: Verzichtet, na jetzt wird es wieder persönlich hier, verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Na, haben wir schon mal so gehört, oder? So ähnlich. Kommt immer wieder. Muss jede Gemeinde hören. Müssen auch wir hören. Das schreibt er an Christen, ihr Lieben. Die sind wiedergeboren. Die haben den Heiligen Geist. Und trotzdem, an alle muss Paulus das schreiben. Betrübt den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten. Befreit euch von Bitterkeit, Wut, Ärger, harten Worten, übler Nachrede. Seid freundlich, mitfühlend zueinander. Wir scheinen es nötig zu haben. Das ist der alte Mensch, der kommt wohl immer wieder durch. Kann jeder mal auf sich selbst gucken. Immer noch im gleichen Brief an die Epheser, Kapitel 5, Verse 15 bis 20. Ich Ich komme auch bald zum Ende, wenn es jetzt zu lang wird. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder, und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ach, eine Bemerkung da noch zu Vers 19. Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder. Das, was wir so singen, kann man offensichtlich in diese drei Kategorien einteilen. Ja? Psalmen, das sind die Psalmen aus dem Alten Testament, kennen wir. Wird hier so als Begriff übernommen, wird auch gemeint sein. Lieder, die wir schon im Wort Gottes haben, die Psalmen, können wir singen. Was können wir noch singen? Lobgesänge. Das ist ganz klar, das ist Lobpreis. Versuchen wir auch, möchten wir auch. Loblieder, wo Gott gelobt wird für seine Größe, für sein Wesen, für sein Sein, für sein Tun. Und dann gibt es auch noch eine dritte Kategorie. Und geistliche Lieder. Was denn das? Na, Lobgesänge hatten wir, Psalmen hatten wir, also aus der Schrift quasi. Geistliche Lieder gibt es auch noch. Wird jetzt hier nicht näher erklärt, aber ich finde es einleuchtend. Es gibt, seit es die Kirche gibt, so eine reiche Sammlung an Liedern. Manchmal haben die so ihre 12 Strophen. Aber das baut aufeinander auf. Wenn ihr mal in die alten Gesangbücher reinguckt, oh, stecken dafür Weisheiten drin. Da wird nicht ein und derselbe Satz 5-mal, 6-mal, 7-mal wiederholt. Machen wir so leicht heute, ja? Ja, ist vielleicht auch okay in den Lobliedern, ja, sollen wir auch singen, richtig. Das ist die zweite Kategorie. Aber geistliche Lieder, ja, wo geistliche Inhalte mitgeteilt werden, gesungen werden, ja, quasi auch gebetet werden, kommen ja auch vor, sollen auch vorkommen. Möchte ich nur mal dran appellieren, das sollen wir nicht vergessen. Gerade ihr Jüngeren vielleicht, ärgert euch nicht, wenn wir auch mal ältere, mal längere Lieder singen. Achtet mal auf die Texte. Das sind geistliche Lieder. Das ist auch Botschaft. Und damit sprechen wir uns auch etwas zu. Wir verachten das heute so leicht. Alle drei Kategorien dürfen wir hier singen und sollen wir auch singen. Ich muss zumachen. Ich wollte das eigentlich alles viel schneller machen, aber dann kommt man doch so ins... Ja. Brief an die Kolosser, Kapitel 3, Verse 16 bis 17. Übrigens 3, Vers 16, ja, kennt ihr. Hatten wir im Johannesevangelium schon, kommt öfter vor. So in manchen neutestamentlichen Schriften, 3, Vers 16, stehen interessante Sachen. Hier auch. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Andere übersetzen, ich glaube, es war Wortlaut von Luther, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Ja, so ungefähr. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt Gott aus ganzem Herzen, ach, wieder hier, Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Doch alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott dem Vater danken sollt. Nur noch zwei Bibelabschnitte, dann haben wir es. Dann habt ihr aber echt so einen Ritt durch die Bibel gemacht, ja, was so vom Heiligen Geist heißt. Ich hoffe, dass nicht alles an euch vorbeigezogen ist. Da waren ja so ein paar Sachen, die auch persönlich, ja, ansprechen. Also hört die Predigt nochmal nach zur Not, ja, oder schreibt euch die Bibelstellen nochmal auf oder so. Das Wichtige ist ja nicht das, was ich so dazwischen gesagt habe, sondern was Gott in seinem Wort gesagt hat. Wir sind jetzt im Brief an Titus, das hat auch Paulus geschrieben, Kapitel 3, Verse 4 bis 8. Doch dann zeigte Gott, unser Retter, uns seine Freundlichkeit und Liebe. Er rettete uns nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Durch das, was Jesus Christus, unser Retter, für uns getan hat, schenkte er uns den Heiligen Geist. In seiner großen Güte sprach er uns los von unserer Schuld. Nun wissen wir, dass wir das ewige Leben erben werden. Alles, was ich dir gesagt habe, ist wahr. Ich möchte, dass du es mit Nachdruck lehrst, damit alle, die auf Gott vertrauen, immer darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Das ist gut und sinnvoll für alle. Ist das nicht nochmal eine schöne Zusammenfassung? Titus 3, Verse 4 bis 8. Vielleicht nochmal nachlesen zu Hause. Und jetzt Brief von Judas. Das ist übrigens nicht der Judas von den Zwölfen, der Jesus verraten hat, sondern das ist Judas, der Bruder von Jakobus. Und Jakobus ist der Bruder des Herrn, von Jesus. Judas schreibt nicht, dass er der Bruder von Jesus ist. Vielleicht wollte er ein bisschen bescheiden bleiben. Ne? Ja, würde ich, glaube ich, auch versuchen. Aber er schreibt Judas, der Bruder des Jakobus. Und also der Bruder des Herrn, ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ob es da noch Zweifel gibt, so unter Auslegern, aber ziemlich sicher. Alles, was ich so gelesen habe, ist der Bruder des Herrn. Und was schreibt er? Verse 17 bis 23. Ihr seht schon, da gibt es keine Kapitel. Das ist ein recht kurzer Brief. Den kann man auch mal so lesen. Ich lese jetzt trotzdem nur Verse 17 bis 23. Ihr aber, meine lieben Freunde, sollt an das denken, was die Apostel von unserem Herrn Jesus Christus euch vorausgesagt haben. Ja, jetzt nochmal gut zuhören, das spricht in unsere Zeit. Sie sagten euch, dass es in den letzten Tagen Spötter geben wird, die mit ihrem Leben nichts Besseres anzufangen wissen, als ihren eigenen gottlosen Leidenschaften nachzugehen. Jetzt sind sie da und stiften Unfrieden unter euch. Sie haben Gottes Geist nicht in sich und lassen sich nur von ihrem Denken leiten, das von der Welt geprägt ist. Ihr dagegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf dem Fundament eures heiligen Glaubens aufbauen. Bleibt im Gebet und lasst euch darin vom Heiligen Geist leiten. Bleibt in der Liebe Gottes, während ihr darauf wartet, dass Jesus Christus, unser Herr, euch in seiner Barmherzigkeit das ewige Leben bringen wird. Seid barmherzig zu denen, deren Glauben ins Wanken geraten ist. Rettet sie, indem ihr sie den Flammen des Gerichts entreißt. Den anderen gegenüber zeigt Barmherzigkeit, aber seht euch dabei vor, dass ihr euch nicht von ihren Sünden anstecken lasst. Und damit schließt sich jetzt der Kreis, und ich komme zum Ende, zu dem Text, von dem wir ausgegangen sind. Auch Judas schreibt hier: Bleibt in der Liebe Gottes, während ihr darauf wartet, Vers 21, während ihr darauf wartet, dass Jesus Christus, unser Herr, euch in seiner Barmherzigkeit das ewige Leben bringen wird. Da sind wir bei Simeon, der auf den Trost und die Rettung wartete, auf die Ankunft des Christus sehnsüchtig wartete. Und er durfte ihn sehen. Und auch du darfst den Herrn sehen. Amen.